Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntagmorgen. Ich höre mal, wie der Ton so schallt, aber das klappt schon. Dritter Advent, dritte Predigt, drittes Schlagwort heute Morgen, die Hoffnung. Und ich habe auch in der Vorbereitung mal im Internet ein bisschen nachgeforscht. Und das, was der Matthias eben schon zum Einstieg gesagt hat, das will ich noch um einen kleinen Aspekt zufügen. Und zwar, wo dieses deutsche Wort Hoffnung ursprünglich herkommt. Das kommt wohl aus dem mittelniederdeutschen Hoppen für Hüpfen. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Also Hüpfen vor Erwartung unruhig werden, vor Erwartungen springen oder zappeln und eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung mit einer positiven Erwartung zu haben. Hoffen. Starkes Wort. Mir kam dann in den Sinn, dass ich in diesem Jahr schon einmal über Hoffnung gepredigt habe hier in der Gemeinde, über den Anker der Hoffnung aus dem Hebräerbrief. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere unter euch daran. Aber wenn wir über Weihnachten nachdenken, über die Adventszeit, Weihnachten, ein Fest des Friedens, ein Fest der Hoffnung, das gehört zusammen, ne? Das verbinden die Menschen damit, Hoffnung mit Weihnachten. Da war ich ganz erstaunt, wie ich auf der Suche nach einem Predigttext war, dass in den Evangelien das Wort Hoffnung eigentlich gar nicht drin vorkommt. Also in den Berichten über die Weihnachtsgeschichte taucht jetzt das Wort Hoffnung gar nicht auf. Was ja nicht schlimm ist, weil das, was an Weihnachten geschieht, das, was Gott da in Gang gesetzt hat, natürlich den Menschen Hoffnung gibt, Hoffnung vermitteln kann. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass selbst Menschen, die mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun haben, die Weihnachtszeit immer als eine besondere Zeit empfinden und sich irgendwo auch Frieden und Hoffnung für ihr Leben wünschen. Es klappt, das ist gut. Als aller Hoffnung Ende war im dunklen Weltenlauf, da ging im Stall von Bethlehem der Stern der Liebe auf. Das war das, was mir als erstes in den Sinn kam für diese Predigt. Dieser Auszug aus dem Lied, was bekannt ist, was wir auch nachher singen werden im Anschluss an die Predigt. Und das Thema heute, Hoffnung macht Beine, wenn der Himmel die Erde berührt. Es ist doch so, dass das auch stimmt mit dem Beine machen. Es hat so ein bisschen für mich im ersten Moment so Beine machen, so einen negativen Klang. Ich mach dir jetzt mal Beine, ich treib dich jetzt mal an. Ich stelle mir da so vielleicht so einen Bauern vor, der einen faulen Knecht hat und den dann so richtig in Gang bringen will. Aber das ist ja in diesem Zusammenhang gar nicht gemeint. Hoffnung macht Beine. Hoffnung setzt in Bewegung. Wir brauchen nur an die Hirten zu denken, die sich bewegt haben. Richtung Stall, Richtung Krippe, Richtung Jesuskind oder auch die Weisen auf dem Morgenland, die in Bewegung geraten sind und diese Reise über Tausende von Kilometern auf sich genommen haben. Also Hoffnung macht Beine, wirklich Beine, setzt in Bewegung. Und das ist schon immer so gewesen. Immer schon haben Menschen aufgrund von Versprechungen oder von Hoffnung auf Verbesserungen ihrer Lebensumstände sich auf weite Reisen gemacht. Egal, ob das Abraham gewesen ist, aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, oder die Auswanderer aus Deutschland, die zur Zeit von Katharina der Großen nach Russland gegangen sind, oder auch die Menschen, die sich auf diesem Schiff befunden haben. Das ist der Nachbau von der Mayflower. Am 16. September 1630 machten sich 132 Menschen auf diesem Schiff auf eine gefährliche Seereise in Richtung Neue Welt. Sie sind dann schließlich 3 Monate später, am 21. November in Cape Cod, wo man dieses Schiff auch besichtigen kann, angekommen. Auf diesem Schiff befanden sich die sogenannten Pilgerväter und auch Pilgermütter und Kinder, die aufgrund von Verfolgung ihres Glaubens wegen sich auf den Weg nach Amerika gemacht haben. in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Hoffnung gibt Kraft, Hoffnung gibt Trost, Hoffnung schenkt neue Perspektive. Wir sehen also, wie stark dieses Wort ist und was man damit verbindet. Und zu dieser Thematik, dass Hoffnung Beine macht, möchte ich euch heute Morgen 5 Personen vorstellen, die eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein können. Alle diese Personen haben ihren Anteil an einer Geschichte, die wir im Alten Testament finden, die uns der Marc auch nachher einspielen wird, um den Bibeltext einmal zusammen gehört zu haben. Wir werden von einem General hören, von einem jungen Mädchen, von 2 Königen und von einem Propheten. Und über all dem steht Gottes gnädiges Handeln. Der Marc wird den Text jetzt einspielen.
Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin:
Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien.
Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach:
So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet.
Der König von Aram sprach:
So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben.
Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete:
Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.
Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach:
Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht!
Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen:
Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist.
So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen:
Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden.
Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach:
Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte?
Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen:
Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein.
Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach:
Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht.
Die Geschichte um Naaman. Gerade gehört. Ich will uns den ersten Vers aus 2. Könige 5 trotzdem nochmal vorlesen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, galt bei seinem Herrn viel und stand in hohem Ansehen. Denn durch ihn hatte Gott, der Herr, den Syrern den Sieg verliehen, aber dieser Mann, ein großer Kriegsheld, wurde aussätzig. Wir begegnen da einem syrischen Nationalhelden, einem General, der für sein Land, für seinen König viele Schlachten geschlagen und gewonnen hatte. Ehre und Ruhm waren ihm sicher, Anerkennung in der Bevölkerung wurden ihm zuteil. Er stand in sehr hoher Gunst bei dem König seines Landes. Heutzutage würde man sagen, ein VIP, very important person. Einer, der vielleicht gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, mit dem Ukraine-Krieg in Talkshows eingeladen wurde, um seine militärische Expertise zu der Lage zu äußern. Ja, ein Winnertyp, ein Sieger, ein Mann mit Macht und Einfluss und garantiert auch vielen Leuten, die sich um ihn scharren, die sich zu seinen Freunden zählen. Das ist dieser Naaman. So stellt ihn uns die Bibel vor. Er hat alles, was man mit Erfolg in Verbindung bringen kann. Und dazu noch diese Tatsache, die auch in diesem Vers erwähnt wird, dass Gott, Jahwe, ja, den Krieg, den er führt, ja, gesegnet hat oder zumindest ihm Erfolg und Sieg geschenkt hat. Das ist dieser Naaman. Und dann endet dieser Vers mit der Aussage, er wurde aussätzig, aber er wurde krank. Und eben hatten wir in der Einleitung ja die Wichtigkeit der Hoffnung, wenn man krank wird, dass man nicht resigniert, sondern Hoffnung hat. Das war nicht abgesprochen. Ich hatte mit Matthias überhaupt gar nicht gesagt, worüber ich predige, aber das passt. Bloß ich stelle mir so die Frage, konnte dieser Mann Hoffnung haben mit dieser Krankheit, mit dem beginnenden Aussatz? Es war in der damaligen Zeit eine schreckliche Krankheit, die immer weiter fortschritt und die nach den Gesetzen, die Gott Mose gegeben hatte, den Menschen unrein machte. Jeder, der an dieser Krankheit erkrankte, wurde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Naaman konnte bestimmt am Anfang seiner Krankheit das Ganze verbergen und unsichtbar machen für die Menschen, mit denen er zu tun hatte. Aber er wusste, das wird nicht ewig gehen. Irgendwann würde es augenscheinlich werden, dass er aussätzig war. Was hätte das zur Folge gehabt? Er würde gemieden, weil er eine Gefahr für die anderen Menschen darstellte, weil er sie anstecken konnte. Und so wurde aus dem Sieger, aus dem Winnertypen, Naaman für die damalige Zeit ein hoffnungsloser Fall. Die Perspektive für sein Leben hatte sich von einem auf den anderen Tag schlagartig geändert. Eine schreckliche Perspektive, Hoffnungslosigkeit und menschliche Hilfe mit den damaligen ärztlichen Künsten war für ihn nicht in Sicht. Das ist also die Hauptperson, so denkt man in dieser Geschichte aus 2. Könige Kapitel 5. Und es gibt Nebenrollen, die für das Geschehen eine wichtige Rolle übernehmen. 2. Könige 5, Vers 2. Nun hatten die Syrer einst auf einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Lande Israel gefangen weggeführt. Die war bei Naamans Gattin Dienerin geworden. Man könnte meinen, eine unscheinbare Nebenrolle in diesem ganzen Geschehen, was wir eben als Lesung gehört haben. Ein junges Mädchen aus Israel, eine Kriegsgefangene. Gewaltsam herausgerissen aus ihrer Familie, aus ihrem Umfeld, getrennt von ihren Freunden, verschleppt aus ihrer Heimat, gefangen in einem fremden Land, mit einer anderen Religion. Ein Mädchen, wir wissen nicht, wie alt es ist, aber es ist ein junges Mädchen, eigentlich ohne Hoffnung in ihrer Situation. Ein Leben auch ohne Perspektive, nach unseren Maßstäben vielleicht. Genauso wie Naaman jetzt ein Leben ohne wirkliche Perspektive hat. Oder ist es bei ihr vielleicht nicht doch etwas anders? Ist sie anders? Hat sie Perspektive? Das mit der Kriegsgefangenschaft ist ja so eine Sache. Ich weiß von Erzählungen aus der Familie, dass meine Großeltern während des Zweiten Weltkriegs auch russische Kriegsgefangene auf ihrem Hof hatten. Und dann geht es natürlich darum, wie werden diese Gefangenen behandelt? Wie wird mit ihnen umgegangen? Damit sie wenigstens in der Situation, in der sie stecken, doch etwas Perspektive und Hoffnung haben können. Wir können davon ausgehen, dass dieses junge Mädchen in dem Haushalt von Naamans Frau sehr gut aufgehoben gewesen ist. Ihr Schicksal als Sklavin hätte bestimmt schlimmer sein können. Der Text lässt die Vermutung zu, dass sie gut behandelt wurde. Und wir werden sehen und wir haben eben gehört, dass durch das Handeln dieses jungen Mädchens, ja, Königreiche und Könige in Gang gesetzt werden. So habe ich es in einem Kommentar gefunden. So wurde es formuliert. Es ist verrückt, ein Mädchen, das allen Grund gehabt hätte, in Trauer und Hader, in Verzweiflung und vielleicht sogar in Zorn auf Gott und die Welt zu leben, wird zu einer Hoffnungsträgerin für den hoffnungslosen Naaman. Wie kann das geschehen? Warum kann sie Hoffnungsträgerin sein? Das kann mit der Perspektive zusammenhängen, mit der wir durch unser Leben gehen. Betrachtest du Gott durch die Probleme deines Lebens? Will ich mich und will ich dich heute Morgen fragen? Oder betrachtest du die Probleme deines Lebens durch dein Wissen über Gott und seine Versprechen? Ich glaube, Menschen, die in der Lage sind, die Probleme des Lebens durch die untere Perspektive zu betrachten und zu beobachten, sind leichter in der Lage, Hoffnung zu fassen, aus Hoffnung zu leben. Und Menschen oder auch Christen, denen es dann oft passiert, so zu schauen, wie es oben betrachtet wird, dass man halt erst die Probleme sieht und dann irgendwo ganz weit am Horizont entfernt, vielleicht Gott mit seinen Möglichkeiten, da ist es schwierig, Hoffnung zu behalten, gerade in schwierigen Situationen, bei unklaren Entwicklungen. Und ich glaube, dass diese junge Sklavin, diese Dienerin es geschafft hat, in der zweiten Perspektive zu sehen und zu leben. 2. Könige 5, Vers 3, Vers 3 und 4. Und sie sagte eines Tages zu ihrer Herrin, ach, wenn mein Herr sich doch an den Propheten zu Samaria wendete, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman zu seinem Herrn und teilte ihm mit, so und so hat das Mädchen berichtet, das aus dem Lande Israel stammt. Das ist ein Vorbild, da muss ich echt schlucken, wenn ich sehe, wie diese junge Frau mit ihren bescheidenen Möglichkeiten Hoffnung geben kann. Warum kann sie das? Weil sie einen starken Glauben an Gott hat und an Gottes Möglichkeiten. Weil sie um die Liebe Gottes auch zu den Heiden, zu den Feinden des Volkes Israel weiß und weil sie selber diese Liebe hat und weitergibt. Was für ein Zeugnis. Und ich glaube, sie konnte es, weil sie in der Art und Weise geglaubt und gelebt hat, wie es der erste Satz, der untere Satz beschreibt. Zwei Personen, zwei in Hoffnungslosigkeit, könnte man meinen, Naaman, der unheilbar Kranke, und die gefangene Dienerin, die aber Hoffnung hat. Und dann geht's weiter. Dann kommen die Könige ins Spiel. Eigentlich die Personen in der Geschichte, in dem Bericht, die die meiste Macht haben. Die ganz oben auf der Karriereleiter angekommen sind, Ben-Hadad, der König von Syrien, und Joram, der König von Israel. Und Ben-Hadad, der König von Syrien, schreibt einen Brief an den König Joram und schickt Naaman mit Geschenken nach Israel, nach Samaria, an den Hof des Königs Joram. Naaman war sein bester Soldat, war ein wichtiger Berater. Und da ist es doch klar, dass der König ihn unterstützte, dass er ihm helfen wollte. Und so macht Hoffnung Beine bei Naaman. Er begibt sich auf eine etwa 150 Kilometer weite Reise in Feindesland. Ich habe hier ein Kartönchen mitgebracht. Den gibt es auch noch in größeren Varianten. Ist von einem Medizinprodukthersteller. Und da steht drauf, ein schmerzfreies und gesundes Leben für jeden Menschen. Ohne Ausrufezeichen, ohne Fragezeichen, sondern einfach nur als Satz. Das ist das, was sich der Naaman wünscht. Das ist das, was sich jeder von uns wünscht. Bloß wenn ich jetzt rumgehen würde, ich glaube, keiner hat das. Keiner, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht, wenn man noch ganz, ganz jung ist und noch nichts verschlissen ist, dann vielleicht haut es hin. Ein schmerzfreies und gesundes Leben für jeden Menschen. Ein schmerzfreies und gesundes Leben für Naaman könnte da jetzt draufstehen. Und deshalb reist er mit seiner Karawane die 150 Kilometer Richtung Samaria. Und er wird viel Zeit gehabt haben, nachzudenken und sich Fragen zu stellen. Hoffnung und Zweifel mögen sich abgewechselt haben, wie das auch bei uns vielleicht so ist, wenn wir auf einen medizinischen Befund warten, wenn wir auf dem Weg zu einem angepriesenen Arzt sind. Er reist in Feindesland und dort soll ihm geholfen werden. Er, der gefürchtete General, der ein Feind Israels ist. Wie wird wohl die Reaktion von König Joram sein? Wird er ihm helfen? 150 Kilometer Zeit nachzudenken, heutzutage mit dem Auto, vielleicht anderthalb Stunden, damals einige Tage. Schließlich kommt Naaman an und überreicht dem König Joram sein Empfehlungsschreiben. Darin heißt es, wenn dieses Schreiben an dich gelangt, so wisse, ich habe meinen Diener Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Da sitzt dann nun der König mit dem Schreiben. Er soll ihn von seinem Aussatz befreien. Der wird erstmal total schockiert gewesen sein, dass ein Aussätziger überhaupt in seinem Palast aufgekreuzt ist. Unmöglich eigentlich. Das geht nicht. Und die Reaktion von König Joram auf diese Forderung des großen Feindes kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Angst und Schrecken. Er sagt nachher sogar, als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Dieser verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie. Da seht ihr nur deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Der denkt, der will ihn in den Krieg hineintreiben. Dass dann später ein Brief kommt, du hast ihm nicht geholfen, jetzt bist du fällig. Provokation und für Joram und seinen Hofstaat Hoffnungslosigkeit, Angst, Verzagen. Und wir merken, wir sehen, Könige können nicht alles, Wissenschaftler können nicht alles, Ärzte können nicht alles, der Mensch an sich kann nicht alles. Und das ist gut zu wissen, dass es so ist. Dass wir an unsere Grenzen stoßen und dass man auch nicht alles können muss. Aber Gott kann alles. Meinem Gott kann ich über Mauern springen. Kennt vielleicht der eine oder andere unter euch den Vers, das Lied. Der Mensch kann nicht alles und das wird hier offensichtlich. Was soll nun werden? Jetzt sitzen oder stehen sie da in Samaria, der hoffnungsvolle Naaman mit seinem Gefolge und der ängstliche, eingeschüchterte, zornige König von Israel. Und in dieser Situation kommt der Nächste ins Spiel. Als nun der Gottesmann Elisa erfuhr, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du denn deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll erfahren, dass es wirklich noch einen Propheten in Israel gibt. So kam der Naaman mit seinen Rossen und seinen Wagen und hielt bei Elisa vor der Haustür an. Die Situation in Israel war schwierig, auch für Elisa. Joram war ein gottloser König. Über ihn wird gesagt, dass er es nicht ganz so schlimm mit Götzendienst und all dem getrieben hat wie ja, Ahab, sein Vorfahr. Aber trotzdem war Götzendienst für ihn nicht wirklich ein Problem. Und der Glaube an den einen wahren Gott, an Jahwe, war nicht im Herzen von Joram zu finden. Aber dieser Prophet, der im Auftrag Gottes viele Wunder gewirkt hat und auch viel erdulden musste, Elisa, nicht zu verwechseln mit Elia. Elisa war der Nachfolger von Elia. Der nimmt sich dieser Sache an. Er scheint in der Nähe des Königshofes gelebt zu haben, hat den Aufruhr mitbekommen, hat vielleicht auch die Karawane gesehen, die reich bepackt zum Königshof gezogen ist. Er wusste um die Verzweiflung des Königs. Und so kommt schließlich der auf der einen Seite hoffnungsvolle Naaman oder jetzt vielleicht auch schwer enttäuschte Naaman an das Ziel seiner Reise. An den Ort, wo Gott ihn haben wollte, an das Ziel seiner Hoffnung. Was wird er gedacht haben? Wie wird er sich gefühlt haben, als er vor dieser Haustüre des Propheten gestanden hat? Ich weiß es nicht. Freudige Erwartung, angespannte Erwartung, aber er wusste, jetzt wird irgendwas passieren. Jetzt wird irgendwas geschehen. Aber der weitere Verlauf der Ereignisse ist bei weitem nicht so, wie sich der Sieger und VIP Naaman die Sache vorgestellt hat. Denn was passiert? Wir haben es eben gehört. Elisa nimmt sich nicht mal die Zeit, selber rauszukommen vor die Tür, sondern er schickt einen Boten und die Anweisung, geh dich 7-mal und baden, untertauchen im Jordan. Ich glaube, es wäre etwa nochmal eine Reise zurück oder weiter von etwa nochmal 50 bis 60 Kilometern gewesen. Und ja, das ist jetzt zu viel für Naaman, der so hoffnungsvoll losgezogen ist auf das Zeugnis einer Sklavin hin. Und wenn man im Bibeltext liest, wie er darauf reagiert, ich lese es uns vor. Darüber wurde Naaman unwillig und fuhr auf seinem Wagen weg mit den Worten, ich hatte es als sicher angenommen, er würde selber zu mir herauskommen und vor mich hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand nach der heiligen Stätte hin oder übersetzt über die kranke Stelle hinschwingen und so den Aussatz wegschaffen. Sind nicht die Flüsse Ammana und Parapha, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? Da wandte er sich um und entfernte sich voller Zorn. Was für eine Kränkung. Was für eine absurde Anweisung. Eine enttäuschte Hoffnung. Man kann es nachvollziehen, nachfühlen. Und aus dieser enttäuschten Hoffnung wird sogar Zorn. Enttäuschte Hoffnungen sind schlimm. Denn wirklich Hoffnung, die man in etwas gesetzt hat oder in jemanden gesetzt hat, enttäuscht werden. Dafür steht Naaman jetzt und seine Reaktion darauf. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir manchmal Vorstellungen haben, wie Gott zu handeln hat, was Gott zu tun hat mit uns, mit anderen, mit der Gemeinde, wie auch immer. Und dann passiert aber irgendwie was anderes. Was ist dann mit uns? Oder Naaman war die Anweisung zu einfach. 7-mal untertauchen und dann bin ich gesund? Sind Gottes Anweisungen nicht auch manchmal für uns Menschen viel zu einfach und viel zu klar formuliert? Die Erlösung und Vergebung von Sünde durch Glauben an das Kind, das in der Krippe liegt, das etwa 33 Jahre später an einem Kreuz sterben wird, kann das wirklich Gottes Plan sein? Ist das irgendwo nicht viel zu einfach? Muss ich da nicht mehr machen, um vor Gott bestehen zu können? Ich weiß es nicht, ob ihr euch diese Fragen stellt, ob es euch in eurem Leben so gegangen ist. Aber Gottes Anweisungen sind in der Regel immer einfach. Und das macht es manchmal auch schwer für uns, auch für mich. Und nun geht die Geschichte so weiter, dass nach der Sklavin am Anfang nun die einfachen Diener von Gott gebraucht werden. Da traten seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm, mein Vater, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, so hättest du es sicherlich getan. Wie viel mehr also jetzt, da er zu dir gesagt hat, bade dich, so wirst du rein. Die kleinen Leute sorgen dafür, dass Naaman doch noch erlebt, wie sich seine Hoffnung erfüllt und er gesund wird. Der bekannte Evangelist Moody schreibt über dieses Geschehen, Naaman hatte eigentlich zwei Krankheiten, Stolz und Aussatz. Die erste musste genauso wie die zweite geheilt werden. Naaman musste von dem hohen Wagen seines Stolzes herunterkommen, danach musste er sich auf die vorgeschriebene Art waschen. Ja, und so überreden die Diener ihn zu dem gehorsamen Schritt und Moody oder jemand anders sagt darüber, Naaman schluckte seinen Stolz herunter und verlor seinen Aussatz. Kommen wir zum Schluss dieser hoffnungsvollen Reise. Er, Naaman, kehrte nun mit seinem ganzen Gefolge zu dem Gottesmann zurück, trat nach seiner Ankunft vor ihn hin und sagte, wisse wohl, jetzt habe ich erkannt, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Nimm doch nun ein Geschenk von deinem Diener an. Naaman kehrt zurück, wieder die etwa 50 Kilometer vom Jordan zurück nach Samaria. Keine enttäuschte Hoffnung mehr. Nur noch Dankbarkeit und Freude. Und es ist nicht nur der Aussatz, der weg ist, nicht nur die Heilung, die er erlebt hat, nicht nur, dass er jetzt körperlich gesund ist und zurückkehren kann an seinen Posten, an seinen Platz in der Gesellschaft in Damaskus. Seine Seele wurde geheilt. Er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und er hat erkannt, wer der einzig wahre und lebendige Gott ist. Und da geht's auch an Weihnachten drum. Da geht's auch drum, wenn wir dieses Kind in der Krippe sehen. Es ist nicht nur einfach ein süßes Kind, ein geselliges Fest, was wir feiern, sondern wenn der Himmel die Erde berührt, wenn Gott durch seinen Sohn Mensch wird, dann hat jeder die Möglichkeit, die Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben, so wie es Naaman ihr hatte. Vielleicht denkst du jetzt, und ich hoffe, du tust es nicht, es ist ja eine schöne Geschichte, die du jetzt heute Morgen uns präsentiert hast, ließ sich vielleicht auch ganz gut verfilmen, mit den Hauptrollen, vielleicht irgendwelche Fashion-Schauspieler. Aber weißt du eigentlich, dass sogar Jesus sich an einer Stelle im Neuen Testament auf diese Geschichte bezieht? In Lukas 4, Vers 27 heißt es, und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und doch wurde kein einziger von ihnen gereinigt, sondern nur der Syrer Naaman. Das predigt, lehrt Jesus in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Die Gnade Gottes gilt allen Menschen. Und das war für die Juden damals eine ganz, ganz schwierige Aussage. Und Jesus hat das veranschaulicht, hat auf diesen Naaman hingewiesen, der ein Sonderfall war. Kein Jude wurde zu dieser Zeit von seinem Aussatz geheilt. Aber der Feind des Volkes Israel, der Syrer Naaman, der Heide, wurde von Gott gesund gemacht. Und für diese Aussage, wenn ihr Kapitel 4 im Lukas-Evangelium liest zu Hause mal, da wollte man Jesus töten, umbringen. Da hat sein Dienst schon Gegenwind und Feindschaft erfahren, weil Jesus klar gemacht hat, die Gnade Gottes gilt allen Menschen und Gott liebt alle Menschen. Zum Schluss noch ein paar kurze Gedanken. Die Geschichte mit Naaman geht noch ein bisschen weiter. Es kommt noch der Gehasi ins Spiel. Könnt ihr zu Hause mal lesen, 2. Könige 5. Naaman wünscht sich Ja, oder Naaman bittet nachher noch darum, dass er ein bisschen Erde mitnehmen kann aus Israel, damit er auf jüdischer Erde Gott anbeten kann. Auch ein ganz interessanter Aspekt, aber das könnt ihr zu Hause selber lesen. Ich will nur noch mal auf das Wort Hoffnung, um das Ganze rund zu machen, noch mal eingehen. Das griechische Wort Elpis, das dem deutschen Wort Hoffnung zugrunde liegt, und mit Hoffnung übersetzt wird, hat eine Besonderheit. Also wir im Deutschen, wir haben diesen positiven Klang und diese positive Erwartung mit dem Wort Hoffnung. Das ist bei diesem griechischen Wort, was benutzt wird, eigentlich gar nicht der Fall. Es ist ziemlich neutral. Es ist eigentlich nur etwas, was etwas Zukünftiges ausdrückt, was eintreten wird, aber dieses starke Wort Hoffnung mit positiver Erwartung auf Hilfe, auf Weiterkommen, das ist dem ursprünglichen griechischen Wort eigentlich ganz fremd. Und dann bin ich noch über was gestolpert, da habe ich auch wieder gedacht, wow, das wusste ich nicht, aber das ist ein richtig toller Zusammenhang. Kann jemand von euch was mit dem jüdischen Wort Mikwe anfangen? Genau. Mikwe, das bezeichnet im Jüdischen das jüdische Ritualbad, wo die Juden ihre rituellen Reinigungen vornehmen sollten. Und die hat es dann durchs Mittelalter hindurch in den ganzen Orten, wo Juden sich haben ansiedeln können, auch gegeben, die sogenannte Mikwe, dieses jüdische Ritualbad. Und es ist ganz interessant, dass dieses Wort Mikwe, wenn es in der Bibel auftaucht, in den Texten, aber nicht nur dieses Bad meint, sondern stellenweise auch mit Hoffnung übersetzt wird. Und zwar in dem Sinne, dass es dann Hoffnung ausdrückt, im Besonderen als Bezeichnung für Gott als Gegenstand der Hoffnung. Und das finde ich klasse. Bei Naaman, der war todkrank, wenn wir ehrlich sind, er ist reingewaschen worden durch Untertauchen, was man in der Mikwa auch tut als Jude. Dann ist es halt auch so gewesen, dass diese Geschichte eigentlich gebraucht wird, meistens, wenn gepredigt wird, um Gottes Gnade zu veranschaulichen, dass man halt auch in dem Aussatz ein Bild für die Sünde sieht, die von Gott abgewaschen wird. Aber wenn wir uns vorstellen, dass halt diese Mikwe, dieses jüdische Ritualbad, dieses Wort auch benutzt wird, um von Gott als Gegenstand der menschlichen Hoffnung zu sprechen, dann finde ich das klasse, gerade auch in Bezug auf Naaman, was er erlebt hat. Und damit komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Hoffnung, die ich für mein Leben brauche, die finde ich nicht in mir selber. Die kannst du auch nicht in dir selber finden. Hoffnung ist immer etwas, was von außerhalb an mein Leben herankommt, was von außerhalb in mein Leben hineinkommt. Die Hoffnung, die Naaman gefasst hat, kam durch die jüdische Sklavin, die von einem Propheten Gottes erzählt hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Blick haben, dass Hoffnung etwas ist, was wir durch andere Menschen haben können, aber was wir vor allen Dingen durch Gott und durch Gottes Handeln haben können. Und Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung. Gott hat einen Erlösungsplan und er hat diesen Erlösungsplan mit der Geburt Jesu in Gang gesetzt. Und deshalb gibt es Hoffnung für mich, gibt es Hoffnung für dich, gibt es Hoffnung für die ganze Welt. Alles wird so kommen, wie Gott es versprochen hat. Und die Einladung, Jesus zu vertrauen und bei ihm Vergebung zu erbitten, gilt jedem Menschen auch heute noch. Und das gilt so lange, bis Jesus wiederkommen wird. Und mit einem Vers möchte ich die Predigt dann rund machen. Aus Römer 15, Vers 13. Der Gott aber, der unsere Hoffnung ist, erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden aufgrund des Glaubens, damit ihr immer reicher an Hoffnung werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche euch diese Hoffnung und ich wünsche euch diesen Glauben, dass euer Glaube wächst, dass eure Erfahrungen mit Jesus wachsen und dass eure Hoffnung, so wie Paulus es hier auch ausdrückt, immer größer und reicher wird. Amen.